Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
Hallo und herzlich willkommen. Mit Radis Erben sind wir zurück nach der 1:2 Heimniederlage gegen die Kickers aus Würzburg. Tja, nach Euphorie gibt es Ernüchterung beim TSV 1860 und darüber müssen wir sprechen. Es macht nicht immer Spaß, das ist klar. Die letzten zwei Tage ohnehin so ein bisschen, ja, denkwürdig. Gestern die Pressekonferenz beim TSV 1860, heute also die Niederlage vorneweg. Aus meiner Sicht, ich glaube, es war schon klar, dass man jetzt nicht komplett davon marschieren wird in diesen englischen Wochen. Das ist nicht drin, alle drei Tage die absolute Topform abzurufen. Allerdings ist es heute dann eben auch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich recht unglücklich gelaufen. Olli hat es gesehen. Die Frage vorweg, hast du dich wieder beruhigt?
Na, ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin schon ein wenig niedergeschlagen, dass man wieder einmal verliert nach 16 Spielen ohne Niederlage. Das war klar, aber nicht so. Diese Niederlage war aus meiner Sicht unnötig wie ein Kropf. Man hat gesehen, dass alle irgendwie müde waren. Und man darf natürlich nicht vergessen, es war das dritte Spiel innerhalb von 6 Tagen.
Absolut. Und ich sage es jetzt mal so, ich habe so eine bisschen differenzierte Sicht auf die Dinge. Ich kommentiere ja auch Eishockey. Und da ist es ja zum Beispiel so, in der besten Liga der Welt, in der NHL, da spielen sie auch alle 3 Tage. Und da hast du teilweise von absoluten Top-Teams dann Leistungen dabei, wo du dir die Augen reibst und denkst, hey, was ist denn da bitte schön los gewesen? Also es sind auch nur Menschen, will ich damit sagen. Und das kann man natürlich so, glaube ich, jetzt nicht erwarten, dass es in der dritten Liga von Beginn dieser Geisterserie bis zum Schluss durchgezogen werden kann. Also wer das gedacht hat, ich glaube, der ist ein bisschen auf dem Holzweg. Das zeigt auch die Tatsache, dass auch die anderen Mannschaften Probleme haben in dieser Drittligasaison, die ganz oben stehen. Die Duisburger letzte Woche gegen 60 verloren, dann Schwierigkeiten gegen Jena, dann heute Schwierigkeiten zu Hause gegen Chemnitz. Wir haben das Spiel erst spät dann gewonnen. Also Mannheim auch mit Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Es gibt wirklich unzählige Beispiele. Man könnte die Liste da wirklich beliebig fortsetzen. Jetzt wollen wir heute mal mit dem Spiel anfangen, ehe wir uns um die anderen, ja, Problemchen beim TSV 1860 kümmern. Ging los mit eigentlich einer richtig guten Leistung bei den Löwen. Es waren einige Top-Chancen dabei. Wieder ein guter Beginn wie beim 1. FC Kaiserslautern. Da gab es diese Chance von Sascha Mölders, den er eigentlich mit verbundenen Augen nachts um 3 macht, aber heute eben nicht. Also da waren einige Möglichkeiten dabei. Auch Lex, glaube ich, hatte eine Riesenchance. Insofern, ja, da hätte eine reingehen müssen. Das war aber nicht der Fall. Ja, und dann kam es eben wie so oft beim TSV 1860. Dann gab es irgendwie aus dem Nichts einen völlig ungefährlichen Schuss der Würzburger. Und den hat sich dann, ja, Marco Hiller, den wir zuletzt noch so gelobt haben, selbst reingeworfen. Meine Güte, war das ein Patzer, Olli.
Ja, da habe ich mich natürlich ein bisschen an Stefan Ortega erinnert vor 3 Jahren in Heidenheim, weil so einen Ball hält man normal im Schlaf. Ich habe es bei mir im Live-Ticker geschrieben. Der Radi mit 85 Jahren hält diesen Ball aber hundertprozentig. Man muss ihm natürlich auch sowas zugestehen. Marco Hiller ist noch ein junger Torwart. Er hat jetzt wirklich 16 Spiele wirklich sehr, sehr gut gehalten. Und er ist auch mehr oder weniger einer der Hauptfaktoren gewesen, dass 60 eben diese Serie ausleben konnte. Aber es war natürlich ein blödes Gegentor, dieses 0:1, weil 60 war bis dahin die bessere Mannschaft.
Hatte auch danach noch ein bisschen Nervenflattern, Marco Hiller. Deswegen hast du ihm die 5 gegeben heute. Dem ist, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Auch insgesamt defensiv eine extrem ausbaufähige Leistung, vor allem bei den Würzburgern in der Defensive, kann sich der TSV 1860 eine ganze Menge abschauen. Die standen nämlich da sehr, sehr kompakt hinten, die Würzburger. Tja, und die Löwen, wen haben wir denn da? Wein, Rieder, Erdmann heute hinten gemeinsam noch mit Wilsch. Das war alles durchwachsen. Wein, gehen wir mal schnell durch mit der Note 4 bei dir heute. Ich glaube, auch das kann man so sagen. Rieder, hast du die 3 gegeben. Auch da würde ich persönlich die 4 wählen, weil auch er heute nicht der Leader wie zuletzt war. Erdmann, die 5. Er hat da mit dem Schiedsrichter teilweise diskutiert, nochmal auf Wein zurückzukommen. Da gab es eine Situation, wo er an der Strafraumkante mehr oder weniger gefoult hat. Auch da zeigt sich, dass die irgendwie heute mit dem Kopf woanders waren. Hat er noch mit dem Schiedsrichter diskutiert, Daniel Wein. Da konnte er noch froh sein, dass er keine gelbe Karte gesehen hat. Also insofern, das war heute hinten schon sehr bedenklich, was sie da abgeliefert haben. Erdmann, hast du die 5 gegeben. Auch das würde ich so tatsächlich auch machen. Wilsch mit der Note 4, einige Flankenläufe, aber die Flanken, die waren halt nicht zu gebrauchen.
Ja gut, er hat aber, da muss ich mich jetzt unterbrechen, Tobi, er hat natürlich das 1:1 sehr, sehr toll vorbereitet, aber dem gegenüber steht natürlich sein Fehler vor dem 1:2, muss man ganz klar sagen. Was auf jeden Fall wieder besser werden muss bei 1860 München, die Abwehrkette muss wieder solider spielen. Wenn man bedenkt, jetzt gegen MSV Duisburg 2 Gegentore, Kaiserslautern 1 Gegentor und heute wieder 2 Gegentore, das ist einfach zu viel für eine Mannschaft, die oben mitspielen will. Also da, ich hoffe auch darauf, dass Aaron Berzel am Dienstag beim KFC Uerdingen schon wieder eine Alternative für die Abwehrkette sein wird.
Wir waren stehen geblieben bei Wilsch. Paul kam für ihn in der 86. Minute in die Partie. Den können wir natürlich logischerweise nicht bewerten. Wird vermutlich in Düsseldorf dann eine größere Rolle spielen gegen den KFC Uerdingen. Davon ist mal auszugehen. Dressel mit der Note 5, auch er heute ein Schatten seiner selbst. Also das war nicht zu vergleichen mit den letzten Leistungen gegen Duisburg und gegen Kaiserslautern. So, Quirin Moll, da haben wir uns viel versprochen eigentlich, aber auch er konnte da nicht wirklich dem Spiel heute seinen Stempel aufdrücken. Was meinst du?
Ja, das muss man ganz klar sagen. Er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen beim 1:1 in Kaiserslautern. Wie er reinkam, hat er das Spiel geordnet und einfach mit seiner Übersicht, mit seiner Erfahrung dem Spiel der Löwen sehr, sehr viel gebracht. Aber heute war das so mehr oder weniger nicht Fisch, nicht Fleisch, also durchwachsen, also deswegen Note 4.
Für ihn kam in der 77. Owusu, aus meiner Sicht für eine Bewertung ein bisschen zu spät. Du hast ihm die 4 gegeben, auch eher ohne Chance eigentlich heute. Dann Bekirolo, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1. Er hat von dir die Note 3 bekommen. Das würde ich so unterschreiben. War heute neben Stefan Lex der beste Löwe. Warum er dann in der 64. Minute ausgewechselt wurde, ist die Sache, die wir beide nicht ganz nachvollziehen können.
Ja, so ist es. Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Vor allem 60 war ja im Rückstand. Es war nicht so, dass 60 einen 3:2 Vorsprung zum Beispiel zu verteidigen hatte. Also 60 musste ja was machen. Und was sich Trainer Michael Kölner dabei gedacht hat, dass er zum Beispiel 2 Konterspieler gebracht hat mit Noel Niemann und Nico Kager, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ja, noch dazu Niemann, wir müssen uns wieder über ihn unterhalten. Ja, wo wir uns so viel versprechen eigentlich immer wieder, wo eigentlich so eine gewisse Leichtigkeit auch zu sehen sein müsste, eine Frische, die reinkommt, aber es ist eben nicht zu sehen bei Noel Niemann. Gab dann noch ein relativ krasses Foul, das er sich geleistet hat. Bei ihm läuft es seit dem Wiederbeginn gar nicht.
Ja gut, für mich ist natürlich ein junger Spieler, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, ja, Noel Niemann, ja, aber in so einer Phase so einen Spieler zu bringen, also ich hätte es jedenfalls nicht gemacht. Ich weiß nicht, was sich Trainer Michael Kölner dabei gedacht hat.
So, Steinhardt, der hat ebenfalls gelb gesehen und ihm hast du die 4 gegeben, auch er. Ja, das war, was mir schon in Kaiserslautern aufgefallen ist, ist schon bemüht, was die Offensive angeht, aber die Pässe, die er dann spielt, boah, das ist teilweise sehr, sehr wild gewesen, auch heute. Und dann das gleiche Thema wie bei Bekirolo, Stefan Lex, auch er wurde in der 64. Minute ausgewechselt, ihm gibst du die 3, das sehe ich ähnlich, auch er einer der Aktivposten heute. Auch er aus meiner Sicht wird viel zu früh ausgewechselt. Logischerweise müssen wir Michael Kölner irgendwo zugute halten, dass diese Rotation natürlich ja gebraucht wird, keine Frage. Aber wenn du hinten liegst, dann kannst du eigentlich nicht die zwei besten Spieler rausnehmen. Und das hat mich auch sehr irritiert.
So ist es, ja.
Dann kam für ihn Kager in die Partie. Der hat bei dir die Note 5 bekommen. Das sehe ich wiederum komplett anders. Also ich finde, Kager, der Einzige, der so ein bisschen frischen Wind nochmal reingebracht hat, hatte sogar eine Riesenchance, als er sich da auf der rechten Seite durchgetankt hatte. Und da hat nicht viel gefehlt. Das hat mich so ein bisschen an Saarbrücken erinnert. Also Nico Kager hatte da schon eine gute Chance und hat da schon nochmal Wirbel reingebracht. So schlecht habe ich ihn persönlich nicht gesehen. Warum gibst du ihm die 5?
Ja, weil er, für mich hat er sich immer so ein bisschen hat er angedockt eben. Also er ist natürlich nicht der Spielertyp für diese Situation, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, also der Trainer hat ihm aus meiner Sicht da keinen Gefallen getan, weil die Würzburger sind sehr massiv hinten in der Abwehr gestanden. Also für ihn gab es aus meiner Sicht kein Durchkommen. Also ich habe ihm, man kann sagen, zwischen 4,5 und 5, ich habe mich für die 5 entschieden, weil das Spiel von 60 war wirklich in den letzten 20, 30 Minuten alles andere als schön anzusehen.
So, Sascha Mölders bekommt die 4, das ist komplett nachvollziehbar. Er hat sich bemüht, nicht mehr, nicht weniger, hatte teilweise wirklich ein, zwei recht gute Abschlusschancen, wo man eigentlich sagt, hey, den macht er doch normalerweise, aber heute eben nicht, auch er vielleicht im Kopf nicht mehr frisch genug, hat jetzt Zeit, wieder frisch zu werden, weil er nämlich dann beim Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen fehlen wird.
So ist es und das wird ihm absolut gut tun. Sascha Mölders, das dritte Spiel innerhalb von 6 Tagen, das ist halt schon Wahnsinn für einen 35-Jährigen und diese Pause jetzt, die er sich dann gezogen hat heute mit der 5. gelben Karte, die tut ihm gut.
Jetzt wollen wir doch mal alle Spiele durchgehen aus Liga 3 von diesem 30. Spieltag, die es bis jetzt gegeben hat. Das haben wir bis jetzt immer so gemacht, während wir jetzt mit der Bewertung der Löwen da am Ende sind. Gestern bereits Überraschung und auch da sieht man, es ist alles möglich in der dritten Liga. Auch für 60 München dürfte eine Menge drin sein. Uerdingen in Magdeburg nur mit einem 1:1 Unentschieden. Das ist sicherlich überraschend. Dann Duisburg heute 2:1 mit Hängen und Würgen gegen Chemnitz. Stand lange Zeit 1:1 unentschieden. Braunschweig gegen Bayern 2, 1:1. Zwickau gewinnt sehr deutlich im Abstiegskampf gegen Halle 5:1. Mannheim dreht das Spiel gegen Viktoria Köln. Die Kölner hatten zunächst geführt und dann siegte Mannheim am Ende 2:1. Also auch die haben sich durchaus schwer getan und Meppen unterliegt überraschend deutlich Rostock mit 0:3. Morgen dann am Sonntag noch Münster, Haching, Lautern, Jena, Ingolstadt, Groß-Asbach. Vom Papier her eigentlich jeweils deutliche Angelegenheiten. Werden wir mal sehen, wie es dann auch kommt. Das Gute aus Löwensicht ist, Sie können das am Dienstag schon wieder vergessen machen, wenn es dann eben nach Düsseldorf geht gegen den KFC Uerdingen. Ja, und dann sind wir mal gespannt, ob sie da den Kopf aus der Schlinge wieder bringen. Also ich glaube, dass es einfach mal an der Zeit war jetzt für eine Niederlage. Ich habe schon auch damit gerechnet, dass es irgendwann eine Niederlage geben wird. Das Bittere ist, dass diese tolle Serie von 16 Spielen ohne Niederlage jetzt zu Ende ist von Michael Köllner. Also diese Serie jetzt definitiv zu Ende. Jetzt gilt es, eine neue Serie zu starten. Und ich glaube, es ist nach wie vor alles drin, weil wenn wir jetzt einfach mal auf die Tabelle schauen, es ist nicht so, als ob da jetzt der Zug abgefahren wäre. Ganz im Gegenteil, Olli. Duisburg, 1. 51, Mannheim, 2. 50, dann die Bayern, 3. 48 Punkte, die würden aus der Wertung fallen. Braunschweig momentan sozusagen auf dem Relegationsplatz, wenn man so will, weil sie 4. sind mit 48 Punkten, die würden aufrücken quasi. Dahinter Haching 5 mit 47, Würzburg 6, 47 Punkte und dann kommen die Löwen mit 46 Punkten auf Platz 7. Es wären aktuell also 2 Punkte Rückstand sozusagen auf den Relegationsplatz. Alles drin für 60, momentan allerdings schon 5 auf Spitzenreiter Duisburg, dahinter dann 2 Mannschaften mit 45, Ingolstadt und Rostock. Und dann nochmal 2 Punkte weniger, Uerdingen 44 und Meppen 43 Punkte. Bis Platz 11, denke ich, ist recht viel drin in dieser dritten Liga, was den Aufstieg angeht. Also da brauchen alle Löwenfans jetzt nicht allzu pessimistisch sein. Es ist nach wie vor alles drin für den TSV 1860. Jetzt wollen wir uns natürlich auch drüber unterhalten, Olli, was denn gestern los war auf der Pressekonferenz des TSV 1860. Du hast mit die blaue 24 Sportbild.com davon berichtet, auch die Abendzeitung, der Kollege Eicher hat davon berichtet, dass der TSV 1860, die KGAA, derzeit handlungsunfähig ist. Und dann gab es den Hilferuf von Günter Gorenzel. Und man muss ja dazu sagen, also da muss ja schon ganz viel passieren, bis der Geschäftsführer so einen Hilferuf aussendet. Davor muss er ja schon alles versucht haben, um mit den Gesellschaftern zu sprechen. Das scheint nicht gefruchtet zu haben. Und dann ja, hat es anscheinend aus seiner Sicht nur noch den Ausweg gegeben, zu sagen, Leute, es brennt, aber ganz gewaltig.
Das ist ja das, was mich einfach ärgert auch, weil man hat jetzt Wochen und Monate Zeit, sich einfach an einen Tisch zu setzen und Dinge auszudiskutieren, aber es ist nichts passiert und ist doch klar, es ist ein Hilferuf von Günter Gorenzel, weil er will natürlich auch die bestmögliche Mannschaft für die nächste Saison auch haben, beziehungsweise auch Leistungsträger wie Sascha Mölders an den Verein binden, und das kann er nicht. Er hat gestern ganz klar gesagt, ich habe momentan keinen freigegebenen Kader, deswegen können wir keine Verträge unterschreiben, und das ist einfach bitter, ja, und andere Vereine können das auch, ja, und Sascha Mölders hat es einfach auch verdient, dass man einfach jetzt ein Signal setzt, beziehungsweise auch die Fans haben es endlich verdient, dass sie wissen, oh, ja, jetzt passiert bei meinem Verein was, und da ist eben kein Lichtstreif am Horizont zu sehen, und das ärgert mich.
Der Punkt ist, ja, also das Bittere tatsächlich, dass sich eigentlich die Leute hätten unterhalten können. Was wir einfach rausstellen müssen, ist die Tatsache, dass der Präsident Robert Reisinger ja eigentlich von Saisonbeginn an angekündigt hatte, jetzt wird der Etat zusammengestrichen, weil wir wollen uns konsolidieren in Liga 3, wir wollen wieder finanziell gesunden. Das hat nicht ganz funktioniert irgendwie.
Ja, 60 kann sich nicht in der dritten Liga gesunden. Das sollte auch mal Robert Reisinger endlich verstehen. Ja, für eine Konsolidierung wird es möglicherweise 60, 70, 80 Jahre brauchen. Und diese Zeit haben wir nicht. Wir wollen 60 irgendwann noch in der ersten Liga sehen. Ja, und 60 braucht Investitionen, damit sie eine schlagkräftige Mannschaft haben und dann möglicherweise irgendwann wieder aufsteigen können.
So, und dann drehen wir uns im Kreis. Das Ganze kann nur über den Investor, über Hassan Ismail gehen. Nur wenn ich den ja im Endeffekt mit Schweigen bestrafe, dann wird es schwierig.
Ja, ich habe das heute genau beobachtet. Es waren ja beide Gesellschaftsvertreter im Stadion. Also auf der einen Seite Robert Reisinger, Hans Sitzberger und Sebastian Seeberg. Auf der anderen Seite Sakis Demoniaris, ist ja der Sprecher von Hassan Ismail in München, und Anthony Power. Beide Seiten haben sich mehr oder weniger ignoriert, und das ist ein richtig kaltes Verhältnis. Und wenn man überlegt, nächste Woche soll es dann die Entscheidung geben in der Geschäftsführerfrage, da kann man nur den Kopf schütteln.
Ja, das ist noch dazu in einer Phase, wo man sich sagen würde, naja, da könnte der TSV 1860 auch auf diesen Luxus verzichten, einen zweiten Geschäftsführer einzustellen, weil einen haben sie ja mit Günter Gorenzel bereits. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, das müsste man tatsächlich mal ein bisschen genauer recherchieren, wie viele Drittligisten es gibt, die sich zwei Geschäftsführer leisten. Ich glaube, das sind nicht allzu viele, ganz vorsichtig ausgedrückt. Und da müsste doch dann auch der e.V. sagen, der Verein sagen, ja Moment, also wir können uns das Geld ja nicht irgendwie drucken, sondern wir müssen jetzt schauen, dass wir eine Mannschaft für das nächste Jahr zusammenbekommen als Gesellschafter Nummer 1. Und dann müsste man auch sagen, hey, okay, dann verzichten wir auf diesen zweiten Geschäftsführer und sparen uns den mal lieber zugunsten vielleicht eines Spielers.
Ja, es ist natürlich so, dass der Wunsch von Hassan Ismail war damals, dass man zwei Geschäftsführer einsetzt, also quasi nachdem quasi Michael Scharrer auf Markus Fauser gefolgt ist, war es der Wunsch von Hassan Ismail, dass man einen zweiten Geschäftsführer einsetzt. Da hat er sich damals für Günter Gorenzel entschieden. Und jetzt ist eben die Konstellation durch Corona, hat sich die Situation komplett neu verändert oder beziehungsweise verändert. Und jetzt muss man einfach überlegen, was ist das Beste für 60 München, ja? Man hat keinen großen Etat bzw. Budget. Deswegen muss man sich überlegen, was ist das Beste für 60? Was macht man? Wie kann man sparen? Und man muss sich überlegen, ein Geschäftsführer verdient ungefähr zwischen 100 und 130.000 Euro, ja? Also pro Nase. Also sind wir ungefähr bei einer 250.000 Euro. Und das ist einfach in Zeiten wie diesen einfach zu viel Geld.
Definitiv. Das werden wir ja mit großem Interesse verfolgen, ob sich beide Seiten da irgendwo annähern können. Dann gibt es das nächste Thema, das hat uns auch relativ überrascht, also von Bürgermeister 1 und Bürgermeister 3 der Landeshauptstadt München scheint es nicht die ganz große Kommunikation zu geben, weil zuletzt ja zu lesen war, dass es in Sachen Neubau Grünwalder Stadion oder Ausbau Grünwalder Stadion wohl sich nichts tun wird aufgrund der Corona-Krise, aufgrund dessen, dass eben sehr, sehr viele Millionen im Stadtsäckel fehlen. Bei Dieter Reiter hört sich das jetzt wieder ein bisschen anders an. Da haben wir heute gelesen, dass es da auch Gespräche geben soll in den nächsten Tagen bezüglich des Umbaus. Das ist das eine. Und das andere, was er gesagt hat, und das finde ich sehr, sehr interessant, er wurde da in der TZ zitiert in indirekter Rede und da hieß es dann wohl von Seiten von Dieter Reiter, dass das dann eine langfristige Angelegenheit sei, also dass man dann quasi erwarte vom TSV 1860, dass sich dieses Thema für eine ganze Weile dann erledigt hat, was die Stadiondebatte angeht. Und das hieße auch, dass wenn sich die Stadt bereit erklärt, für 30, 40 oder noch mehr Millionen dieses Stadion um 3000 Zuschauer zu erweitern, dass dann keine Hilfe mehr zu erwarten ist, wenn es zum Beispiel in die Bundesliga gehen könnte, wenn ein neues Stadion benötigt würde, dann kann man von der Landeshauptstadt München keine weitere Hilfe erwarten. Und das ist eigentlich schon sehr bedenklich.
Ja, die Frage ist auch, wer entscheidet das bei 1860 München? Ja? Welcher Gesellschaft entscheidet das? Normalerweise sollte das im Einvernehmen entschieden werden zwischen beiden Seiten und der Geschäftsführer führt es dann eben aus. Aber wir wissen ja auch, Michael Scharold verabschiedet sich zum 30.06. vom TSV 1860. Wird es also seine letzte Aktion bei 60 München sein, dass quasi 60 diesen Mietvertrag dann auch mehr oder weniger zusichert für die nächsten Jahre in einem möglichen Umbau? Oder macht das dann schon der neue Geschäftsführer, der ja nach München des e.V., ja Nikola Pfeiffer von Stuttgarter Kickers heißt? Also da bin ich gespannt, was da auf die Löwen zukommen wird.
Eindeutig. Wir müssen dann nochmal weiter sprechen über das Stadionthema. Denn zum einen heißt es ja immer wieder, Moment, es können 3000 Löwenfans mehr rein. Aber das ist gar nicht so. Und zwar wird für den Heimfanbereich das Stadion um 1500 Zuschauer erweitert und für den Gästefanbereich ebenfalls um 1500. Also im Endeffekt haben die Löwen ja nur 1500 Zuschauer mehr. Weil wenn man jetzt mal in die zweite Liga schaut, ganz so oft ist der Gästeblock dann auch nicht gefüllt oder in der dritten Liga vor allem. Also da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren, oder?
Ja, für mich ist das ganze Stadionprojekt in Grünwalder Stadion sowieso eine Farce, weil ich sage mal so, ich hätte kein Problem damit, wenn dieses Grünwalder Stadion auf 30.000 Zuschauern ausgebaut werden würde, dann würde ich sagen, super Sache. Aber nochmal, dieses Stadion wird konzipiert auf 18.105 Zuschauer und damit kann 60 kein Geld verdienen. Und warum das Präsidium um Robert Reisinger trotzdem diesen Weg gehen will, das kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Es wird kein 30.000-Mann-Stadion in Giesing geben. So viel steht fest. Noch dazu gibt es jetzt mittlerweile auch von den Anwohnern schon wieder Proteste. Da gab es letzte Woche wohl einen Flutlichttest unter der Woche, der sich bis 1 Uhr morgens hingezogen hat. Da hat wohl ein Anwohner Fotos gemacht vom Flutlicht, das direkt sein Schlafzimmer erhellt hat. Das war dann auch nicht so optimal. Das waren wohl Tests, die von Verbänden vorgeschrieben sind. Also da geht es wohl um die Lizenzierung zweite Liga. Wie sehr denn eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden muss oder wie diese Ausnahmegenehmigung erteilt werden müsste und aussehen müsste, davon ist wohl auszugehen. Also da haben wohl die Verbände so ein bisschen Druck ausgeübt, diesen Flutlichttest zu machen. Das ist das eine.
Also, Tobi, da muss ich dich unterbrechen. Ich glaube, da geht es um ganz was anderes. Sollte 60 in die zweite Liga aufsteigen, braucht das Grünwalder Stadion höhere Power quasi für das Flutlicht. Und das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein.
Also, sei es wie es sei, es wurde da getestet und die Anwohner sind jetzt schon dementsprechend sauer, obwohl 60 seit der Einführung der Geisterspiele noch nicht einmal mit Flutlicht gespielt hat zu Hause. Das also Thema 1 und Thema 2 ist, eins ist ja auch klar, also wenn dieses Stadion ausgebaut wird, wenn das jetzt beschlossen wird, okay, wir bauen das Ganze um 3000 Zuschauer aus und machen Dach drauf, dann wird das nicht zum gleichen Tarif gehen, wie das aktuell der Fall ist.
Ja, das ist ja normal. Also wenn ich in eine umgebaute Wohnung einziehe, die vorher vielleicht 1000 Euro gekostet hat, Miete, und die wird dann komplett saniert, ist doch klar, dass der Vermieter dann die Mietkosten anhebt, also und dann 1500 oder vielleicht sogar 2000 Euro verlangt. Also 60 braucht sich nicht darauf zu verlassen, dass dann die Stadt die gleichen Mietkosten verlangt. Also das halte ich für ausgeschlossen.
Also die Einnahmen werden eher nicht mehr, sondern eher...
Und man muss ja, Tobi, man muss ja jetzt ganz klar sagen auch, 60 hat ja jetzt schon ein Problem, die kompletten Mietkosten zu bezahlen. Ich klammer jetzt mal Corona aus, aber Michael Scharold ging ja dann zum Nachverhandeln, nachdem Markus Fauser weg war, ob man denn nicht was an den Mietkosten machen könnte. Ja? Und die Stadt hat bisher Nein gesagt. Jetzt natürlich durch die Corona-Zeit gibt es einen anderen Tarif, weil 60 hat ja keine Zuschauer im Stadion. 60 bekommt jetzt für kleines Geld quasi das Grünwalder Stadion für 2.500 Euro, heißt es, pro Spieltag. Das ist alles okay, aber nochmal, wenn wieder alles auf Vollbetrieb läuft, dann kann sich 60 diese Mietkosten nicht leisten.
Ja, da sind wir gespannt, wie sich dieses Thema entwickelt. Nächste Woche könnte es da schon zu einem Treffen kommen, also zwischen der Stadt und dem Verein oder einem Vertreter des Vereins, wie das ausfallen wird. Da sind wir sehr, sehr neugierig. Tja, und wir dürfen dann auch nicht vergessen, nochmal um diese Aussage in der TZ, die mich sehr hellhörig hat werden lassen von Dieter Reiter. Also da heißt es dann eben ganz einfach so, wenn 60 dann irgendwann Bundesliga spielen sollte, also spinnen wir mal das Ganze durch, vielleicht gelingt ja wieder ein Durchmarsch, könnte ja alles sein, theoretisch, wie damals unter Werner Lorenz, dann bräuchte man in 2 Jahren ein bundesligataugliches Stadion und das, glaube ich, könnte dann irgendwo im Ebersberger Forst gebaut werden, aber nicht mehr im Bereich der Landeshauptstadt München. Das hat Dieter Reiter mit dieser Aussage, wenn das so gemacht wurde, wie es in der TZ zu lesen war, dann hat er das bestätigt damit, weil dann wird es keine Unterstützung mehr von der Stadt geben.
Ja, Tobi, klar ist auch, also wird dieses Stadion umgebaut, dann ist für mich, kann man Deckel drauf machen bei 1860. Natürlich hat dieses Stadion Heimatgefühl, keine Frage, aber wir haben ja eigentlich auch sportliche Ambitionen und die sportlichen Ambitionen sehe ich dann einfach nicht mehr bei 60 München.
Definitiv. Und dieses Thema Olympiastadion haben wir auch schon durchgekaut. Auch das ist momentan nicht zweitligatauglich, geschweige denn bundesligatauglich. Auch da fehlt es am Flutlicht, weil sich da eben an den Anforderungen für die TV-Übertragungen eine ganze Menge geändert hat. Auch keine Heizung ist vorhanden, keine Rasenheizung und so weiter und so fort. Auch das würde Millionen verschlingen, die die Stadt dann natürlich ausgeben müsste. So, das sind also diese drei Themen, die uns beschäftigt haben in den letzten 2 Tagen rund um den TSV 1860. Nach Euphorie gibt es manchmal auch Chaos, so auch jetzt bei den Münchner Löwen. Das Gute ist, dass am Dienstag schon wieder gespielt wird. Bist du dabei?
Natürlich bin ich dabei. Ich werde am Dienstag mit dem Zug hochfahren nach Düsseldorf und am Mittwoch geht es dann zurück nach München.
So, wir hoffen auf Besserung beim TSV 1860, das soll es gewesen sein von Radis Erben. Wir werden uns rechtzeitig natürlich auch wieder melden. Und ja, dann hoffen wir, dass wir 3 Punkte im Sack haben für Dienstag. Genau, das war's von uns. Bis bald hier bei uns bei Radis Erben. Servus.
Ciao.
Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Radi, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.